Wir wollen sprechen über Holstein Kiel. Aufstieg ist geschafft. Jetzt ist die erste Erstligasaison in der Bundesliga-Geschichte Fakt für Holstein. Wir wollen darüber sprechen und über den Weg dorthin mit Marco Nehmer vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, jetzt hier im Rasenfunk.
Hochverehrtes Publikum, der Rasenfunk.
Die haben alles auf dem Platz gelassen, die Jungs. Ich glaube, was wichtig ist.
Zweite Liga! Nie mehr Zweite Liga! Nie mehr Zweite Liga! Hey, 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 hey. Nie mehr Zweite Liga! Nie mehr Zweite Liga! Nie mehr Zweite Liga! Hey, hey, hey,
hey. Ja, nochmal ein Satz. Ich glaube, es ist einfach herausragend. Jetzt heute wieder Timo Becker fällt kurzfristig aus, dass er Rosenboom spielt und macht ein herausragend gutes Spiel, weil die Trainingsleistung einfach immer richtig gut ist. Die Jungs wissen, was zu tun ist. Und dann kommen sie rein und performen einfach. Und ich glaube, das hat uns über die ganze Saison getragen, dass auch die Ausfälle nicht so ins Gewicht gefallen sind. Und der Zusammenhalt ist unbeschreiblich. Habe ich ja schon öfters mal gesagt, natürlich immer gewinnt. Aber es gab auch Phasen, wo es nicht so lief. Und da war der Zusammenhalt auch unbeschreiblich. Und ich glaube, das sind die Erfolgsfaktoren.
Alles zur Bundesliga der Männer.
Das war Marcel Rapp bei der inzwischen obligatorischen Bierdusche, die man als Trainer nach einem erfolgreichen Bundesliga-Jahr bekommt. Es war damals das Zweitliga-Jahr, logischerweise. Und die große und einzige Frage ist, Marco, wo warst du, als Marcel Rapp gebierduscht wurde?
Ich habe ein paar Biersprenkler abbekommen. Hallo Max erstmal. Ich saß damals im Pressekonferenzraum. Es ging feuchtfröhlich zu. Es blieben sogar noch ein paar Biere für uns Journalisten übrig.
Aha, ist ja interessant. Da kommen hier gleich schon die interessanten Fragen.
Damit ist nicht gesagt, ob ich eins getrunken habe.
Nein, natürlich nicht.
Es standen nur welche für uns zur Verfügung.
Stehen ja auch nur, also die vorne am Podium standen, die haben ja die Spieler mitgenommen, habe ich gesehen, auch wenn da oft die alkoholfreien Varianten stehen. Wir bewegen uns ja im Sport. Und gleichzeitig fand ich interessant an diesem O-Ton, deswegen habe ich den auch so lange stehen lassen. Es gibt einen Cut in der Mitte, also die Spieler haben schon ein bisschen länger gebraucht, bis sie dann vom Podium wieder weg waren. Aber noch tropfend vom Bier setzt sich Marcel Rapp hin und macht dann aber den Punkt fertig, den er noch machen wollte, nämlich der Zusammenhalt sei gut gewesen, auch in den schlechten Phasen. Sagt das auch was über ihn aus?
Das ist komplett Marcel Rapp, ja, genau. Also er ist einer, der die Sachen von vorne bis hinten durchzieht. Ich glaube, das hat sich in diesem O-Ton ganz gut wiedergespiegelt. Das gibt so ein bisschen den Menschen und auch den, also ich kann mehr über den Trainer als über den Menschen Marcel Rapp natürlich sagen, aber das gibt auch sehr viel wieder über den Trainer Marcel Rapp, der wirklich die Dinge analytisch durchdenkt und das Ding wirklich seit seinem ersten Tag Anfang Oktober 21 in Kiel durchgezogen hat und was ja entsprechend auch mit dem Aufstieg dann erfolgreich zu einem, ich wollte gerade sagen, zu einem Ende gebracht wurde.
Vorläufiger
zu einem Zwischenziel. Ja.
Ja, genau, genau. Das war ja vielleicht nicht unbedingt zu erwarten. Oder welche Erwartungen hattest du damals an Marcel Rapp, der ja Nachfolger eines gewissen Ole Werners wurde, der damals nach wie vielen Spieltagen gesagt hat, es geht nicht mehr weiter, es waren gar nicht so viele, oder? Damals?
Ja, 20, 20? Wahrscheinlich nenne ich jetzt eine falsche Zahl. Ich glaube, es war der siebte Spieltag. Ja, so es war auf jeden Fall, glaube ich, nach einem 0-2 gegen Hannover. Es kam relativ überraschend damals schon so für uns. Natürlich war es kein guter Saisonstart, aber Holstein hatte natürlich nach dem verpassten Aufstieg in der Relegation gegen Köln, wir kennen die ganzen Geschichten mit der Corona-Saison und mehreren Teamquarantänen. Holstein hatte wirklich Altlasten, hatte auch emotionale und psychische Altlasten. Und ja, Ole hat dann von sich aus dann doch sehr überraschend seinen Hut genommen und ja, wer Kiel kennt und Ole Werner kennt, weiß, dass bis dahin Kiel ohne Ole Werner und Ole Werner ohne Kiel auch nicht gedacht werden konnte. Das heißt, das war schon eine Identifikationsfigur und dann hast du es natürlich schon irgendwo schwer als Trainer, der ohne Erfahrung, gut, Ole Werner hatte damals auch keine große Erfahrung, er kam aus der U23 zur Profimannschaft, aber wenn du mehr oder weniger ohne Profi-Erfahrung als ein Süddeutscher in den hohen Norden kommst, dann musst du die Leute schon auch erstmal für dich gewinnen. Und ja, anfangs war es dann auch schwierig, also zunächst sportlich, menschlich passte das, glaube ich, sehr schnell, weil der Mensch Marcel Rapp da wirklich sehr ja, ist jemand, der auf die Menschen zugeht und sie sehr schnell auch für sich emotional gewinnen kann. Aber das Sportliche war natürlich erstmal zu dem Zeitpunkt das Wichtige. Holstein musste wirklich, das passt natürlich an der Förde dieses Sprachbild, musste das Schiff wieder auf Kurs kriegen. Mhm. Und das gelang wirklich nur in Teilen. Und es gab dann auch in der, ich meine, zum Ende seiner ersten Hinrunde wirklich eine schwierige Phase. Hatten sie ein echt schlechtes Spiel in Rostock gerade hinter sich mit auch einigen Trainerentscheidungen, die nicht ganz so glücklich waren. Und ich glaube, es war damals die vierte, fünfte Niederlage oder viertes oder fünftes siegloses Spiel in Folge und Holstein brauchte Punkte. Und das war so die erste schwierige Phase für Marcel Rapp, aber wie er die dann bewältigt hat und wirklich auch eigentlich einen relativ souveränen Klassenerhalt in seiner ersten Saison hingelegt hat, das hat viele Beobachter von ihm überzeugt.
Ja, wer hat denn damals die Entscheidung überhaupt getroffen, Marcel Rapp zu holen? Also er war ja bisher nur bei der TSG aus Hoffenheim tätig im Nachwuchsbereich. Er stand mal auch für ein Bundesligaspiel interimsmäßig an der Seitenlinie, aber er hatte ja noch nicht auf diesem Level die Erfahrungen zeigen können und sammeln können.
Er war schon meines Wissens nach vorher mal auf der Shortlist oder Longlist oder wie auch immer man es nennen will. Zumindest dieser Name war in der Kieler Gerüchteküche, die jetzt nicht die größte Küche der Welt ist, aber in dieser Kieler Gerüchteküche rotierte durchaus auch schon mal dieser Name. Und ich glaube, am Ende ist es einfach so, natürlich Profifußball groß und toll, große weite Welt, aber am Ende sind es eigentlich nur relativ wenige Entscheidungsträger und Akteure in diesem ganzen Business. Und wenn du dann über Jahre auf dich im Nachwuchsbereich aufmerksam machst, stehst du zwangsläufig, gerade wenn du noch so Erfolg hast wie in Hoffenheim, stehst du zwangsläufig einfach in den auf den Zetteln der Scouts und dann später auch der Sportdirektoren. Und zu demjenigen, der die Entscheidung getroffen hat, da kommen wir dann zu Uwe Stöver, der bis zur letzten Saison sportlicher Geschäftsführer war bei Holstein Kiel und dann ja auch auf eine sehr bemerkenswerte Art und Weise den Staffelstab übergeben hat an seinen Nachfolger. Er hat sich damals getraut, also es war schon eine mutige Entscheidung zu sagen, okay, wir bauen jetzt in dieser schwierigen sportlichen Konstellation auf einen unerfahrenen Trainer, der keine großen Berührungspunkte bisher mit Kiel hatte. Und ich glaube, dieser Mut ist wirklich sehr der Person Uwe Stöver zuzuschreiben.
Also da werden wir auf jeden Fall über Uwe Stöver noch ein paar Worte verlieren müssen, aber lass mal kurz noch bei diesem Traineraspekt bleiben. Du hast ja einen sehr schönen und empfehlenswerten Podcast gemacht, eine vierteilige Serie zum Aufstieg von Holstein Kiel, wird natürlich verlinkt, eine Halbzeit mit und also das ist der R&D-Podcast, den es schon immer gab und da sind diese vier Folgen auch reingelaufen und da kommt ja auch raus, dass Marcel Rapp ein Anhänger von Marcelo Bielsa ist, also einen sehr analytischen Blick auch auf den Fußball hat. Die Frage, die ich mir da gestellt habe, als ich das gehört habe, passt das überhaupt in die Nachfolge von Ole Werner oder müsste man sagen, mit Marcel Rapp hat es da auch eine Kursänderung gegeben auf der Trainerposition bei Holstein?
Ja und nein. Also Ole Werner ist jetzt auch jemand, der seine Vorbilder hat. Das ist keiner, der Trainer geworden ist im luftleeren Raum. Über ihn lässt sich natürlich sagen, vor der letztlich unglücklich ausgegangenen Saison 2021, also 2020, 2021, als man dann in der Relegation gescheitert ist, hat man wirklich dezidiert auch an den Defensivabläufen gearbeitet und hat sich Vorbilder genommen, die jetzt nicht ganz so nerdy sind, aber man hat sich an dem José Mourinho und seinen seinen Defensivabläufen genauso ein Vorbild genommen wie an den von Diego Simeone. Also da hat man sich wirklich schon bewusst von Vorbildern leiten lassen, die wie gesagt jetzt eher Mainstream sind oder fast schon wiederum Auslaufmodelle, zu der Zeit eben nicht, weil Holstein hatte es nötig, dass man eine neue Defensivstruktur an die Hand bekommt. Natürlich ist Marcel Rapp da noch ein anderer Typ. Der ist wirklich, also ich will nicht sagen Freak, aber mindestens ein Nerd. Ich meine, wir reden ja nicht nur von Marcelo Bielsa, sondern auch vom anderen Marcelo. Er ist ein großer Anhänger von Marcelo Gallardo, guckt wirklich gefühlt die Nächte durch Spiele. Ja gut, jetzt kann er natürlich nichts mehr von River Plate von ihm sehen. Er war, glaube ich, zwischendurch dann in Saudi-Arabien, ist, glaube ich, aktuell vereinslos. Ich habe mich lange mit Marcel Rapp noch darüber unterhalten, wo denn Gallardo jetzt als nächstes hingehen könnte, weil das ist für ihn wirklich ein Herzensthema. Also okay. Er ist da wirklich ein absoluter Anhänger. Aber nicht nur. Er hatte mir erzählt von seinem Videoanalysten, mit dem er zusammen, ich glaube, 4 oder 5 Spiele gesehen hat vom FC Tokio, weil da der ehemalige Co-Trainer von Ange Postecoglou arbeitet, einen total freakigen Ansatz hat. Und dann haben sie sich die Nächte durch halt die erste japanische Liga reingezogen. Da ist sich auch ein Marcel Rapp in seiner Position nicht zu schade, da wirklich noch die Leidenschaft in sich weiterzuleben.
Mhm. Also das ist ja wirklich sehr interessant. Da könnte man jetzt auch ganz viele Laptop-Trainer-Debatten führen. Und gleichzeitig muss man ja aber auch festhalten, also das eine ist es ja, Anhänger des schönen und perfekten Fußballs zu sein. Ich denke, da sind wir eigentlich alle. Das andere ist aber dann ja, Zweitliga-Fußball spielen zu lassen und damit auch Erfolg zu haben. Wie sieht denn dann Marcel Rapp in der Praxis aus, wenn er nicht gerade den FC Tokio analysiert, sondern wenn er dann eben sein Team sagen muss, so, es geht jetzt gegen Sandhausen, folgendermaßen gehen wir es an.
Genau, also das war jetzt, glaube ich, auch ein bisschen zu nerdy dargestellt. Er ist schon jemand, der auch in der Lage ist, dann sich Dinge halt anzueignen und sie der Mannschaft auch auf eine didaktisch wertvolle Art und Weise mit an die Hand zu geben. Also Holstein hat, muss man sagen, für Zweitliga-Verhältnisse wirklich einen sehr ansehnlichen und ich will nicht unbedingt sagen innovativen, aber definitiv ansehnlichen Fußball spielen lassen. Er ist in erster Linie ein Menschenfänger, muss man sagen. Was er seinen Spielern an die Hand gibt, das versuchen die umzusetzen. Ich wollte erst sagen, das setzen sie um. Es ist immer noch zu der Zeit halt Zweitliganiveau gewesen. Sie versuchen es umzusetzen, weil sie an den Plan des Trainers glauben. Also er ist, glaube ich, sehr gut in der Lage, taktisch komplexe Inhalte so runterzubrechen, dass sie für den einzelnen Spieler auf der einzelnen spezifischen Position wirklich verständlich sind und besonders auch die Frage des Spielers, sofern er sich die denn stellt, beantwortet wird, warum? Warum muss ich das jetzt machen? Also warum muss ich in der und der Szene jetzt 3 Meter vorschieben? Also er hat gefühlt in seinen Spielern auch so einen intrinsischen Antrieb geweckt. Das merkt man wirklich, wenn man mit den Spielern spricht. Alle sind von diesem Weg und von diesem Trainer überzeugt. Und das gibt natürlich schon mal einem Trainerteam einfach viel Kapital an die Hand, wenn du eine Mannschaft hast, die halt wirklich wissbegierig ist. Und natürlich hat nicht alles in der zweiten Liga funktioniert. Es gab selbst im Aufstiegsjahr, jetzt gab es wirklich auch schwere Phasen und es gab wirklich auch Spiele, die wirklich, ja, wo man einfach einen schlechten Tag erwischt hat. Sowas gibt's halt auch. Ne? Da kannst du dir noch so oft den FC Tokio angucken. Das bringt dir nichts, wenn du dann in Sandhausen einen schlechten Tag hast. Ne? Dann kannst du noch so sehr dir die Nächte um die Ohren schlagen mit irgendwelchen tollen Konzepten. Das ist einfach zweite Liga. Das ist ganz normal. Aber ich glaube, Marcel Rapp ist einfach in der Lage gewesen oder ist in der Lage, aus einem Team mit endlichen qualitativen Mitteln etwas mehr rauszukitzeln, als wenn man einfach nur die Teile zusammensetzt und sie zusammenzählt.
Mhm, sehr schön formuliert, da mag man den Podcast-Experten eindeutig. Und ist er dann auch ein Trainer, der viel verändert innerhalb von Spielen und viel auf den Gegner anpasst? Denn das war eine der Erkenntnisse, die ich hatte, als ich mich mal ausführlicher mit der zweiten Liga beschäftigt habe, auch mit ein paar Leuten gesprochen habe, dass da zum Beispiel Videostudium des Gegners gar nicht so verbreitet ist wie in der ersten Liga, wo das absoluter Standard ist.
Also, Marcel Rapp ist ein Videostudium-Freak, auch da wieder, ne? Nerd oder Freak, egal. Er hat neulich einen relativ interessanten Satz gesagt, ich glaube, es war im Interview der Kollegen Elf Freunde. Er sagte, er will theoretisch den Gegner so verstehen, dass wenn der Trainer vor dem Spiel einen Schwächeanfall hat, umkippt der gegnerische Trainer, dass er an der Seitenlinie des Gegners stehen kann und die Mannschaft merkt keinen Unterschied. Weil er einfach genau weiß, wie die Mannschaft spielt. Allerdings ist es auch so, Holstein hat eine eigene Handschrift. Er passt sich jetzt nicht komplett in jedem Spiel dem Gegner an. Aber er ist in der Lage, mit seinem Trainerteam wirklich ein gutes In-Game-Coaching zu betreiben. Hat man jetzt auch natürlich, es war einfach ja alternativlos nach der ersten Halbzeit in Sinsheim, die wirklich nicht gut war, dass es gewisse Umstellungen gab. Das war natürlich jetzt auch ein bisschen begünstigt dadurch, dass man einerseits natürlich diese Halbzeitpause hatte, andererseits die Trinkpausen, weil es irre heiß war. Das erleichtert es einem Trainer natürlich innerhalb des Spiels umzustellen, aber ich habe das des Öfteren auch innerhalb des Spiels wirklich feststellen können oder man stellt es häufig fest, dass er Kleinigkeiten anpasst im laufenden Spiel und die dann wirklich auch einen durchschlagenden Erfolg haben. Nicht immer, aber die Erfolgsquote seiner In-Game-Coaching-Umstellungen ist eigentlich relativ hoch.
Und kann aber auch in die andere Richtung losgehen. Also ich glaube, in der PK nach dem Hoffenheim-Spiel hat er ja gesagt, die erste Trinkpause für Hoffenheim war ein Problem, weil danach haben die es nämlich viel besser gemacht, sind viel besser hinter die Kette gekommen. Da konnte er dann erst in der Halbzeit wieder drauf reagieren. Also das war jetzt nochmal die Besonderheit von diesem einen Spiel. Wie sieht es denn im Kader aus bei Holstein? Wir haben natürlich alle mitbekommen, dass Sander jetzt in Gladbach spielt und natürlich werden sowohl in Kiel als auch anderswo in der Republik die Fußballfans mitbekommen haben, wenn es um die Frage geht, wer steigt wohl ab, dann wird Holstein wenig innovativ, aber meist als erste Adresse genannt. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen, der Holstein nicht runtergetippt hat, direkt wieder auf Platz 17 oder Platz 18.
Ich habe es gesehen.
Ja, ich glaube nämlich tatsächlich, ich habe natürlich auch ein Faible für eine gewisse Art von Trainern und da habe ich natürlich einen Bias, das ist klar. Aber so wie Marcel Rapp über Fußball denkt, versuche ich auch über Fußball zu denken. Und deswegen glaube ich, dass man da insgesamt mit der Ruhe auch dies bei Kiel gibt, die vielleicht beim FC St. Pauli nicht ganz so da ist. Das werde ich in dieser Woche noch versuchen herauszufinden im anderen Schwerpunkt hier im Rasenfunk. Dass man da vielleicht dann tatsächlich sich ein paar Punkte rausquetschen kann, die andere Aufsteiger nicht hinbekommen haben. Aber ich wollte eigentlich eine Frage nach dem Kader stellen. Also wir haben natürlich diesen Sander-Abgang mitbekommen. Wie siehst du denn von der Spielerseite her Holstein aufgestellt für dieses Erstliga-Jahr?
Ja, der Sander-Abgang schmerzt schon. Andererseits, man konnte sich auf ihn vorbereiten. Das kam jetzt nicht wirklich aus völlig heiterem Himmel. Er hat eine unglaubliche Entwicklung genommen, die ich ihm so gar nicht zugetraut hätte, einem Philipp Sander. Also er war wirklich dann im letzten Jahr absoluter Führungsspieler, jemand, der sehr wichtig natürlich für die Statik ist, der sowohl Anker als auch Box-to-Box kann. Also im Grunde ist er wirklich eigentlich war er der perfekte Marcel Rapp zentrale Mittelfeldspieler. Ne? Das muss man schon sagen. Und den kann man sich natürlich nicht ein zweites Mal schnitzen. Man versucht es da wieder im Kollektiv aufzufangen. Also Holstein hat keinen zweiten Philipp Sander jetzt verpflichtet, sondern man hat einiges getan fürs zentrale Mittelfeld, hat da ja unter anderem mit Gigovic und Knutzen, die beide vom FK Rostov gekommen sind, worüber man natürlich auch nochmal sprechen könnte. Russischer Erstligist, grundsätzlich schwieriges Thema, weil in mindestens einem der beiden Fälle halt auch eine Ablöse geflossen sein soll. Und meines Wissens nach ist das eigentlich in diesem Transfersommer die absolute Ausnahme, was Holstein Kiel da gemacht hat. Dazu hat man noch einen Andu Kelati geholt aus der zweiten Mannschaft von Hoffenheim. Hatte jetzt natürlich nicht die allerbeste Rückkehr mit seiner gelb-roten Karte innerhalb von zwei Minuten. Nichtsdestotrotz, also man versucht es einfach wieder mit Talent und ja mit einer gewissen Vorstellungskraft, was diese Spieler werden können, so wie es in Philipp Sander ja auch durchlaufen ist. Also was kann aus diesen Spielern werden? Darüber versucht man es halt aufzufangen. Und im Grunde ist das natürlich am Ende einfach auch ein Rennen gegen die Zeit. Schafft man das, diese Spieler derart schnell auf ein Niveau zu heben, das wettbewerbsfähig in der ersten Liga ist? Und im Grunde wird die gesamte erste Liga für Holstein Kiel mit diesem Kader ein Wettrennen. Und im Grunde ist es eine große Wette darauf, funktioniert es sowohl mannschaftstaktisch, die individuellen Schwächen, die man einfach hat im Kader qualitativ, auszugleichen, und schafft man es, die entwicklungsfähigen Spieler wirklich auch in der Kürze der Zeit im Tagesgeschäft so zu entwickeln und so ranzuführen, dass sie Woche für Woche ein gewisses Leistungsniveau erreichen. Weil Holstein Kiel hat, sie haben den schlechtesten Kader. Wenn wir jetzt rein nach Marktwert gehen, ist die Sache klar. Da steht Holstein auf Platz 18. Holstein hat wirklich talentierte Fußballer, wo ich mich wiederum schwer tue, bei den einzelnen Spielern zu sagen, ihr seid definitiv für mich Platz 18. Es ist einfach, wie es ist für Holstein. Holstein muss über das Kollektiv sehen, dass man ein Leistungsniveau erreicht, das die Stärken der Gegner nivelliert oder wie auch immer man es nennen will. Und gut, das erste Spiel haben sie jetzt halt verloren. Jetzt musst du sehen, dass du im zweiten vielleicht dich so präsentierst, dass du im dritten mit etwas Traute nicht ganz untergehst, denn da geht's meines Wissens nach gegen den FC Bayern. Und danach kommen eigentlich die für Holstein irgendwann wichtigen Spiele, ja.
Ja, gut, aber mal abwarten. Mit Bayern hat man ja auch eine positive jüngere Vergangenheit. Und ganz kurz nur eine Anmerkung zu den Marktwerten. Die geben natürlich so eine grobe Orientierung, aber ich finde schon interessant, wie häufig mit denen argumentiert wird, weil das ist eigentlich, als würde man auf den historischen Kurs einer Aktie gucken. Die Marktwerte sind ja immer Ex-Post-Betrachtung. Eigentlich müssten wir, um über die jetzige Saison sprechen, auf die Marktwerte nach dieser Saison blicken. Wie haben die sich entwickelt? Aber das nur mal... so als kurze Anmerkung. Aber wenn wir uns angucken, du hast ja gerade schon die beiden Transfers Gigovic und Knutzen angesprochen. Puchas kam auch noch, der hat ja auch gespielt. In Hoffenheim hat er aber durchaus seine Probleme. Aber wenn ich jetzt mal nur bei diesen Neuzugängen bleibe, glaubst du, Holstein hat da irgendwas rund um 3 Millionen Euro investiert, man hat aber auch 1 Million eingenommen mit Philipp Sander, also netto hat man jetzt mal so 2 Millionen investiert plus eben die Verträge, die damit ja auch einhergehen dann noch, das müsste man noch mit dazu rechnen. Glaubst du, dass man einen von diesen Transfers nicht gemacht hätte, wenn man nicht in die erste Liga aufgestiegen wäre, oder kann man nicht vielleicht auch sagen, eigentlich hat Holstein mehr oder weniger seine Politik weitergeführt?
Definitiv Letzteres. Das sind Spieler, von denen ich nicht weiß, ob sie zu Holstein gekommen wären, wenn Holstein noch Zweitligist wäre, aber Holstein hätte sie auf jeden Fall auf dem Radar gehabt und möglicherweise angefragt, weil das sind genau die Spieler, die man im Grunde eigentlich auch in der zweiten Liga verpflichtet hat. Da hat man nicht ganz so viel Geld. Es ist nicht viel Geld, was sie jetzt in diesem Transfersommer in die Hand genommen hat, haben. Aber ich denke, in der zweiten Liga wäre es noch ein bisschen weniger gewesen. Nichtsdestotrotz hätte man diese Spieler auf dem Radar gehabt. Das ist im Grunde eigentlich genau diese Transferpolitik, die man in der zweiten Liga gefahren ist. So dass man im Grunde eigentlich sagen kann, Holstein hat eine für Zweitliga-Verhältnisse gute bis sehr gute Mannschaft. Die Frage ist, ja, inwiefern lässt sich das auf die Erstliga-Verhältnisse extrapolieren?
Ja, gut, klar, das ist die Frage. Und gleichzeitig ist das auch schon ein interessanter Diskussionspunkt, denn hier haben wir ja auch einen Wechsel, beziehungsweise hier haben wir einen Wechsel, bisher haben wir ja noch gar nicht so viel über Wechsel gesprochen, nämlich von Uwe Stöver zu Carsten Wehmann. Und gerade Darmstadt-Fans, die gucken da ganz genau drauf. Zum einen, weil der Abschied, das war jetzt nicht ganz so im Sinne von Darmstadt 98, das haben wir ja auch in der letzten Saison hier im Rasenfunk schon behandelt, aber weil die Erstligasaison für die Lilien in der letzten Saison keine erfreuliche war. Und eine der großen Diskussionspunkte war, soll man sich erfahrene Spieler holen, um einen Zweitligakader so zu verstärken, dass man vielleicht irgendwie den Klassenerhalt schafft. So hat man es damals mit Spielern wie eben Sandro Wagner beim allerersten Erstligaaufstieg geschafft. Oder, und das war die Taktik von Darmstadt 98 in der letzten Saison, probiert man quasi sich, in Anführungszeichen, überhaupt nicht despektierlich gemeint, wieder einen Zweitligakader zusammenzustellen und zu hoffen, dass das reicht, um drin zu bleiben. Und das hat sehr wehgetan für die Darmstadt-Fans in der letzten Saison. Es war keine schöne Saison. Wie würdest du denn unter diesem Aspekt auf die Zusammenstellung des Kaders blicken und auch auf die Personalie Carsten Wehmann?
Also erstmal würde ich tatsächlich sagen, Holstein Kiel hat rein qualitativ im Kader ein höheres Niveau, als es Darmstadt 98 im letzten Jahr hatte. Mhm. Carsten Wehmann führt im Grunde ja komplett die Arbeit von einem Uwe Stöver im Moment fort. Das hat nichts damit zu tun, dass er nicht seine eigenen Ideen hätte. Nur hat man ja wirklich bis zum Ende der abgelaufenen Saison Hand in Hand zusammengearbeitet. Er ließ sich einarbeiten von Uwe Stöver über mehrere Monate. Ich glaube, es waren 2 Monate, die Uwe Stöver tatsächlich Carsten Wehmann dann eingearbeitet hat. Also im Grunde sind es auch Uwe Stöver-Transfers. Es sind jetzt nicht reine Carsten Wehmann-Transfers. Das gehört natürlich auch zur Wahrheit, weil Holstein meines Wissens nach alle Spieler, die man jetzt verpflichtet hat, wirklich auch über Monate auf dem Radar hatte. Und das ist definitiv dann auch noch das Werk von Uwe Stöver und seinem Scouting-Team.
Mhm. Ja, und damit sind wir ja dann schon quasi bei der Personalie, über die ich auch noch mit dir sprechen wollte. Also Uwe Stöver, euch Hörerinnen und Hörer, ist er vielleicht auch noch bekannt als Spieler von Bochum und von Mainz 05. Er war auch Geschäftsführer Sport beim FC St. Pauli. Hört, hört, es ist möglich, vom FC St. Pauli zu Holstein zu wechseln. Was ist denn mit ihm zu Holstein gekommen? Und nachdem du vorhin schon mal so auf ihn hingewiesen hast, habe ich den Eindruck, man kann die Geschichte dieses Aufstiegs nicht erzählen, ohne auch ein bisschen seine Geschichte mitzuerzählen.
Das ist so, definitiv. Also er kam damals als Nachfolger von Fabian Wohlgemuth. Fabian Wohlgemuth hatte unter den Fans hier in Kiel wirklich einen sehr guten Ruf, weil er jemand war, der wirklich Dinge verändert hat, der innovativ gearbeitet hat, der out of the box gedacht hat, der viele Steine umgedreht hat, vielleicht für den einen oder anderen im Verein auch zu viele Steine, so, ich will da jetzt gar nicht zu viel mutmaßen, wie dem auch sei. Im Grunde war es damals mit dem Wechsel zu Uwe Stöver ein kleiner Schritt zurück zu mehr konservativem Ansatz, zu mehr Stabilität, zu mehr Ruhe. Das ist im Grunde eigentlich auch das, wofür Holstein ja auch irgendwo steht. Das hatte im ersten Moment irgendwie so einen kleinen, ja, das hatte so einen unsexy Anstrich. So, man dachte so, ja toll, jetzt sind die Zeiten vorbei, wo man in der Lage ist, aus Südkorea an Jae-Sung Lee zu verpflichten. So, jetzt holt mal wieder so den das Spielermaterial, gut, das Wort darf man ja nicht mehr verwenden, seit der EM, ich weiß gar nicht, wer war es da noch, Christoph Kramer.
Grüße, Kramer, ja, an Christoph Kramer, Jochen Breyer und genau. Herr Markus
Acker. Grüße gehen raus, nichtsdestotrotz, ja, etwas konservativerer Ansatz in der Transferpolitik, aber dem war tatsächlich nicht so, denn Uwe Stöver hat gemeinsam mit seinem Scouting-Team wirklich interessante Spieler nach Kiel geholt und im Grunde ja sukzessive diesen Kader gebaut, der letztlich den Aufstieg geschafft hat, und das ist schon ein großes Verdienst, dass er wirklich ja mit einem gewissen Augenmaß auch den Kader umgebaut hat. Das war keine Hauruck-Aktion. Mancher Umbruch war einfach natürlich der Not geschuldet, weil man entweder leer gekauft wurde, Verträge sind ausgelaufen, wie auch immer. Hin und wieder war es halt nötig, einen Umbruch einzuleiten, aber nichtsdestotrotz würde ich schon unterm Strich sagen, es war eigentlich über Jahre eine Transferpolitik mit Augenmaß und auch immer über die laufende Saison hinaus. Mhm.
Und wie kam das zustande, dass es schon die zweite Amtszeit von Uwe Stöber war? Es gab nämlich ja schon mal eine ganz kurze als Geschäftsführer Sport bei Holstein, das war in der Saison 2015, 2016 für ein paar Monate und dann erst Lautern, St. Pauli. Und anschließend die Rückkehr. Also lohnt es sich, diese beiden Amtszeiten, auch wenn die eine so kurz ist, miteinander zu vergleichen? Oder ergibt das nicht so viel Sinn?
Es war ja eine sehr kurze Amtszeit, seine erste Amtszeit. Die ging aus privaten Gründen dann zu Ende. Er bat damals um Vertragsauflösung. Okay. Genau, es hatte überhaupt keine sportlichen Gründe. Denn im Grunde muss man auch sagen, haben sich seine Maßnahmen von damals im Laufe der Zeit dann auch bezahlt gemacht. Ich bin der Meinung, kann sein, dass es nicht stimmt, aber ich bin der Meinung, dass er zum Beispiel Spieler wie Alexander Mühling nach Kiel geholt hat, die dann wirklich auch über Jahre hier wichtige Stützen waren. Er hat in diesen wenigen Monaten, die er hier war, wirklich den ein oder anderen Spieler verpflichtet, der dann über Jahre noch wichtig wurde in Kiel. Und deswegen hatte er hier auch einen guten Namen. Ich glaube, dass es von der Chemie auf der Geschäftsstelle auch immer ganz gut passte, weshalb er dann eigentlich relativ schnell wieder in den Fokus rückte, als es um Nachfolger für Fabian Wohlgemuth ging. Und er sagte damals auch, ich glaube, in seiner Vorstellungspressekonferenz, er war noch nicht zu Ende. Also er musste quasi seinen Job in Kiel erstmal zu Ende bringen, hatte mehr oder weniger quasi mit dem Fußball da an der Stelle noch eine Rechnung offen. Und deswegen haben sich die Dinge schon gefügt und deswegen kann man diese beiden Amtszeiten auf der einen Seite miteinander vergleichen, auf der anderen natürlich auch wiederum nicht. Mhm.
Und warum wechselt man dann im Fall des Erfolgs, wobei er natürlich zum Zeitpunkt, als er es bekannt gegeben hat, noch nicht wusste, dass Holstein aufsteigen würde, aber warum geht man dann zu Wien Wiesbaden und setzt damit eine lustige Ringbewegung in Gang? Also dann kommt eben von Darmstadt Carsten Westein zu Holstein, von Holstein geht eben Uwe Stöver zu Wien Wiesbaden und von Wien Wiesbaden geht Paul Fahrni zu Darmstadt 98. Also immerhin, hoffentlich war es eine Win-Win-Win-Situation, aber das wissen wir noch nicht. Warum hat er das getan?
Ich glaube, da reden wir auch wieder von privaten Gründen. Okay. Er ist da unten verwurzelt, ist alter Mainzer, war, glaube ich, auch in Mainz direkter Nachbar von seinem Nachfolger. Also auch da wieder eigentlich so ganz netter Zufall. Also er ist da familiär halt unten verwurzelt und hat es halt offen und transparent immer gesagt, dass er nicht ausschließt, nochmal in so einer Rolle im Fußball Fuß zu fassen, dass er so schnell dann in dieser Funktion wieder landet, hätte ich nicht gedacht, aber es soll einen jetzt auch nicht überraschen. Also das ist wirklich eine private Entscheidung zu sagen, okay, ich gehe da unten wieder hin.
Alles klar, ja, ich meine, das ist ja auch völlig legitim, aber habe ich das richtig verstanden? Er war dann quasi Nachbar von Carsten Wehmann, oder?
Richtig, richtig, genau, ja.
Okay, das ist ja wirklich... Okay, da, so im Detail wusste ich das alles nur nicht, wie man gerade mitbekommen hat. Also,
ich glaube, man hat sich auch gegenseitig die Tonnen rausgestellt, wenn der eine im Urlaub war.
Meine Güte, das ist ja, warum gibt es dazu nicht die Netflix-Serie Drive to Survive in der Bundesliga 2 Edition? Da hätten wir es doch schon. Da würde man noch richtig was lernen.
Ich würde es gucken.
Ja, ich auch, zumindest in der ersten Staffel. Also das sind so ein bisschen die Personalien. Lass uns mal noch ein bisschen mehr über den Verein selbst sprechen. Holstein hat ja eine Geschichte des Erfolges, allerdings liegt der Erfolg schon vor den Bundesliga-Zeiten. Deswegen ist quasi jetzt alles eine Premiere. Aber zu Zeiten der Walter-Brüder zum Beispiel, das kann man unter anderem im Buch von Tobi Escher im Neuen über die 54er-Weltmeister nachlesen, da war ja Holstein regelmäßig an den Finalrunden zur deutschen Meisterschaft beteiligt, nur eben in der Bundesliga-Zeit noch nicht. Wenn du an Holstein Kiel denkst, was fällt dir denn da als erstes ein? Was macht denn diesen Verein aus?
Ja, Holstein ist anders. Das sagen, glaube ich, viele Vereine von sich, anders zu sein. Aber Holstein Kiel ist tatsächlich anders. Denn es ist wirklich ein Club, in dem die Uhren anders laufen. Es ist ich meine, das macht natürlich auch der Standort Kiel. Es ist schon sehr ruhig. Es ist natürlich eine Großstadt, Kiel, ja, auf der einen Seite schon, aber es lässt sich extrem ruhig in Kiel arbeiten und die Region spiegelt sich in diesem Verein wieder. Es ist ein Verein, in dem wirklich ruhig und unaufgeregt und mit dieser typischen norddeutschen Mentalität gearbeitet wird. Das sind nicht nur Plattitüden, das ist so. Alle bewahren die Ruhe, auch wenn es mal schlecht läuft. Das gibt diesem Verein einfach so ein Sound der Ruhe und das strahlt auch wiederum auf die Fanszene ab. Da dreht dann auch keiner durch, wenn's mal schlecht oder gut läuft. Also auch die Fans halten da gerne dann mal die Füße still, wenn der Wind etwas rauer wird. Und das macht diesen Verein für viele aus der Region tatsächlich auch sympathisch, weil man sich mit diesem Verein identifizieren kann, weil es kein Verein ist, der derart schnell nach Hohem strebt, sondern es ist ein Verein, der auf seine Art und Weise authentisch ist. Auch das natürlich wieder ein abgegriffener Begriff, aber die Leute nehmen es da so wahr. Und so ist Holstein. Holstein ist familiär. Das kann man wirklich sagen.
Und spielt dabei auch eine Rolle, dass wir in Kiel einen, ich würde schon sagen, im deutschen Maßstab Sonderfall haben, nämlich dass der Fußball gar nicht vielleicht die wichtigste Sportart ist? Oder ist es überhaupt so, dass der THW Kiel, also Handball, eigentlich die größere Rolle spielt?
Ich würde natürlich sagen, dass der Fußball immer die wichtigste Sportart ist. Nichtsdestotrotz ist natürlich
sowieso.
der THW ist im Grunde das, was der FC Bayern im Fußball ist. Wir müssen da eigentlich gar keine Analogien ins Feld führen. Der THW Kiel steht für sich. Das ist nun mal einer der größten Handballvereine der Welt. Und das auch nicht erst seit gestern, sondern wirklich ja über Jahrzehnte. Und natürlich sind dadurch Strukturen in der Stadt gewachsen, sportliche Strukturen, die natürlich dafür sorgen, dass der THW immer im Rampenlicht stand, weil natürlich zeitgleich auch Holstein Kiel über Jahre in der Oberliga und Regionalliga rumgekrebst ist. Mhm. Denn wir reden ja im Grunde von Holstein Kiel als Verein mit professionellen Strukturen erst seit einigen Jahren, muss man natürlich so sehen. Also bis man sich mal in der dritten Liga wirklich etabliert hatte und dann auch am Tor zur zweiten Liga gekratzt hat, damals mit der Relegation gegen 1860 München, wo man wirklich in letzter Sekunde den Aufstieg in die zweite Liga verpasst hat. Das waren im Grunde eigentlich so die ersten Jahre, wo Holstein Kiel wieder so auf dem überregionalen Radar aufgetaucht ist. Und dann natürlich der Aufstieg in die zweite Liga 2017. Ist man auch nicht davon ausgegangen, dass sie sich so lange werden halten können und derart oft auch dann tatsächlich ans Tor zur ersten Bundesliga klopfen. Also wir reden im Grunde eigentlich über Holstein als Verein mit dieser Strahlkraft. Die Bundesliga will ich da jetzt noch gar nicht mit reinnehmen, sondern mit dieser Strahlkraft der letzten Jahre. Wir reden, ja, also da haben wir einen Zeithorizont von vielleicht 10, maximal 15 Jahren. Mhm. Vorher war völlig klar, der THW ist der Verein, um den es geht in der Stadt.
Ja, und gleichzeitig sind deswegen nämlich auch diese alten Erfolge so schnell vergessen, während eben ein Verein wie eben der 1. FC Kaiserslautern im Grunde davon nicht loskommt, dass man sich immer an diese Zeiten erinnert, ist Holstein dann vielleicht eher, naja, wenn man in der Region von Lautern, bleiben wir so ein bisschen wie der FK Pirmasens, die waren auch mal groß, die waren auch mal größer als Lautern, sind dann aber nicht in die erste Liga gekommen, aus verschiedenen Gründen, Gründung der Bundesliga sowieso ein riesiges Thema, da kann ja Holstein auch eine Geschichte von erzählen. Und dann waren die aber einfach niederklassig und sind aus dieser Niederklassigkeit erst nach oben gekommen, also jetzt in dem Fall dann eben Holstein. Das heißt, es ging natürlich auch mal runter bis in die Oberliga, aber im Grunde alle jüngeren Fans, die kennen quasi Holstein nur als einen kleinen Verein, der in niedrigen Ligen spielt. Dann kam man irgendwann 2017 in die zweite Liga und jetzt eben in die erste Liga. Und die Erwartungshaltung, die du dann an alles hast, bis hin zu: Wie wird das Ergebnis jetzt laufen im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg, in dem ersten Bundesliga-Heimspiel? Die sind dann natürlich andere, als wenn du zum Beispiel der 1. FC Kaiserslautern bist, der sagt, 98 waren wir noch Meister, jetzt sind wir wieder zurück. Das ist eben ganz anders. Und ich glaube, also wahrscheinlich hat das schon wirklich auch viel mit dem norddeutschen Gemüt zu tun, aber ganz sicher denke ich auch mit eben dieser Genese, dass es für Holstein einfach die Erfolge schon sehr, sehr lange her sind. Und im Grunde war ja zweite Liga, dass man es da schon immer wieder geschafft hat, drin zu bleiben und auch eine sportlich interessante Rolle zu spielen. Das schien ja schon eigentlich das Maximum zu sein. Jetzt hat man das Maximum nach oben verschoben, was im Wortsinne zwar nicht geht, aber es ist mir mal kurz gestattet. Ich glaube, es ist.
Aber ja, aber du hast wirklich recht. Es ist dieser Rucksack, den Vereine wie der 1. FC Kaiserslautern haben, den Holstein einfach nicht hat. Das ist definitiv so. Und ohne einen Rucksack spielt es sich leichter Fußball, um mal die nächste Plattitüde hier zu sagen.
Ja, wobei natürlich auch Holstein seine Themen hat. Und
eines
der allergrößten ist das Stadion. Und über dieses Thema, da bin ich schon vor Jahren gestolpert, es gab auch mal eine Doku über Milliardäre, ich glaube, die hat Julia Friedrichs sogar gemacht, die jetzt auch ein Buch dazu geschrieben hat. Da ging es unter anderem nämlich darum, wie Milliardäre auch im Fußball fördern und wie öffentliche Gelder für Fußballvereine verwendet werden. Ich glaube, dass Herr Schneekloh da nicht so gut wegkam im Interview mit ihr, da ist er ein bisschen sauer.
Er wurde in erster Linie nicht gut ausgeleuchtet. Ich glaube, er hat in die Sonne geguckt und hat die Augen, glaube ich, über das fünfminütige Interview nur zusammengekniffen. Da passte einiges nicht zusammen damals, ja.
Und wollte das Interview abbrechen und erst als der Kameramann nochmal interveniert hat, hat er sich dann dazu bemüht, noch was zu sagen. Aber ich wollte gar nicht diese olle Kamelle jetzt nochmal aufkochen, aber ich wollte damit einleiten, das Stadionthema, das ein großes ist bei Holstein, das ist schon alt, fast so alt wie die Zweitliga-Zugehörigkeit, würde ich sagen. Warum ist denn das so wichtig für Kiel?
Holstein hat definitiv kein Erstliga-taugliches Stadion. Holstein Kiel hat auch kein Zweitliga-taugliches Stadion. Mhm. Holstein Kiel hat allenfalls ein Drittliga, eher ein Regionalliga-taugliches Stadion. So muss man es halt nun mal sehen. Holstein spielt seit Jahren mit Ausnahmegenehmigung.
Ausnahmegenehmigung für die zweite Liga, muss man schon dazu sagen.
Genau, Ausnahmegenehmigung für die zweite, jetzt natürlich auch entsprechend für die erste. Da mussten sie jetzt über den Sommer nochmal nachbessern. Zum Beispiel muss eine neue Flutlichtanlage installiert werden. TV-Compound musste vergrößert werden. So kleinere Ausbesserungen, die einfach für die Produktion der DFL einfach nötig waren oder nötig sind. Aber natürlich, das große Thema ist damit noch nicht abgeräumt. Die Kuh ist damit noch nicht vom Eis. Holstein braucht ein neues Stadion. Es ist alternativlos. Und dieses Thema begleitet, du hast es richtig gesagt, Holstein schon über viele, viele Jahre, auch schon. Wir reden nicht nur von der Zweitliga-Zugehörigkeit, sondern im Grunde ist es ein Thema seit 20 Jahren in der Stadt. Und es hat fast schon Ausmaße wie der BER in Berlin, wollte ich gerade schon sagen. Also wirklich ein infrastrukturelles Dauerthema, das die Region begleitet, ja.
Oder die neue Stammstrecke in München. Kostet mehr und dauert länger als der BER, aber weil es nicht in Berlin ist, wird da nicht so viel drüber geredet. Herzliche Grüße an Markus Söder, der es immer wieder schafft, dieses Thema klein zu halten. Aber erklär mir mal, was da jetzt dann der Ausweg ist. Denn, also, dass das ein altes Stadion ist, ja, okay, völlig klar. Und dass auch die Vorstellung witzig ist, da sagst du ja auch in deinem Podcast, dass sich Harry Kane einmal auf dieser Auswechselbank oder auf dieser Kabinenbank, die ja offenbar so aussieht wie die, auf denen wir uns schon hin und wieder im Hobbyfußball umgezogen haben. Das ist eine schöne Vorstellung. Gleichzeitig kann sich ja aber jetzt Holstein nicht komplett auf Erstliga einstellen und vielleicht zweite Liga, ja, vielleicht, aber es ist ja auch ein enormes Risiko damit verbunden, auch wenn man es jetzt geschafft hat, mit Bund, also mit Land, mit Bundesland und mit Stadt eine Finanzierung hinzubekommen, wo so jeder seinen Teil trägt, Bundesland, Stadt und Verein. Also zwingen da die Auflagen Holstein nicht vielleicht auch in eine sportliche Rolle rein, die vielleicht langfristig 10, 20 Jahre von hier aus gesehen gar nicht unbedingt zu erfüllen ist?
Das ist natürlich immer ein Risiko, wenn wir von Millionenprojekten dieser Größenordnung reden. Aber Holstein wird definitiv ein Stadion brauchen. Das ist unbestritten. Man versucht halt die Kosten zu deckeln. Nur, ich meine, treibende Inflation, Probleme im Bausektor. Es ist wahrscheinlich schwierig, am Ende diese 75 Millionen, die anvisiert sind, tatsächlich einzuhalten. Aber am Ende braucht Holstein ein Stadion. Das ist einfach so. Aber es wird auch von der gesamten Region ja mitgetragen. Und du hast es richtig gesagt, Bund, Land sind da dran beteiligt. Es ist dazu auch noch Aufsichtsrat Gerhard Lüthje beteiligt mit, ich glaube, 20 Millionen aus privaten Mitteln. Das kommt auch noch dazu. Der Rest, 20, 25 Millionen, sollen über den freien Kreditmarkt beschafft werden. Natürlich ist es so, Holstein Kiel braucht kein Stadion für 25.000 Leute in der vierten oder fünften Liga. Es gibt aber keine Alternative dazu. Holstein wäre nicht in der Lage, professionellen Fußball in der Stadt oder überhaupt in der Region zu spielen ohne ein Stadion. Also im Grunde ist es eine Zwickmühle, es ist ein Dilemma. Mhm. Man kann nicht dauerhaft nach Hamburg umziehen, nach Lübeck will sowieso keiner umziehen, nach Dänemark darf man wegen der DFB- oder DFL-Statuten nicht. Also im Grunde muss ein Stadion gebaut werden. Und natürlich ist es ein Versäumnis. Man hätte schon vor 15 Jahren irgendwo auf die klassische grüne Wiese sich für deutlich weniger Geld ein Stadion stellen können. Es war nur halt immer klar, und das ist die Krücke in der Stadt Kiel, dass es am alten Standort gebaut werden muss. Auch dafür gibt es keine Gesetzmäßigkeit, aber das war im Verein schon immer klar. Das wurde mehr oder weniger von Generation zu Generation in der Vereinsführung so weitergetragen. Wenn es Umbau oder Neubau geben sollte, dann geht das wirklich nur am Westring 501 in Kiel. Dort hat ein Holstein-Kiel-Stadion zu stehen.
In der von mir angesprochenen Doku, die übrigens nicht die von Julia Friedrichs ist, das habe ich leider verwechselt, die war von Gesine Enwald und Melanie Stucke, ich werde sie in den Shownotes verlinken, da kommt ja auch genau jener Gerhard Lüthje drin vor, eben einer von Deutschlands Superreichen, der ja, du hast es gerade auch gesagt, sich selber privat beteiligt am Stadionbau. Ist denn Holstein abhängig von jemanden wie ihm? Also haben wir hier eine Konstellation, wenn auch quasi rechtlich nicht so wie zum Beispiel bei Klaus-Michael Kühne und dem HSV, aber ist es hier auch so, dass man schon abhängig davon ist, dass einer, der sehr viel Geld hat, den Daumen hebt oder senkt?
Ja und nein. Holstein Kiel hat mit ihm und auch mit Hermann Langnis, den man auch nicht vergessen darf, aus dem Aufsichtsrat, wirklich zwei sehr finanziell potente Geschäftsmänner mit hohem Vermögen. Nur sind die beiden keine klassischen Mäzene. Ich glaube, die beiden haben noch nie einen Cent in einen Spielertransfer gesteckt, noch nicht einen Cent in eine Ablösesumme, durchaus aber Geld in den Ausbau des Nachwuchsleistungszentrums, durchaus Geld in die Osttribüne im Holsteinstadion, die damals per Stahlrohr errichtet wurde, hat aber auch einiges gekostet. Ich glaube, wir reden da auch von 4-5 Millionen. Auch das kam, ich glaube, aus den Mitteln von Gerd Lüthje. Im Grunde, also ja klar, diese Dinge würde es in Kiel nicht geben ohne die beiden, aber es besteht in dem Sinne keine Abhängigkeit. Die beiden würden einspringen, wenn es dem Verein finanziell schlecht gehen würde. Ich glaube, wenn Holstein in eine finanzielle Schieflage geraten würde, würden die beiden Holstein nicht fallen lassen. Es ist nur so, systemisch trägt der Club sich eigentlich von alleine, ohne die Gelder der beiden. Nichtsdestotrotz haben sie natürlich durch ihre prominente Rolle ein gewisses Mitspracherecht im Rahmen ihrer Aufsichtsrattätigkeiten. Und das ja auch schon seit sehr langer Zeit. Also die beiden sind eigentlich die Dienstältesten im Verein, wenn man so möchte, seit der Jahrtausendwende mit dabei. Und die geben natürlich schon im Rahmen ihrer Macht und ihrer Autorität schon einen gewissen Weg vor, aber ohne jetzt zu sehr nach vorn zu preschen. Nichtsdestotrotz müssen Entscheidungen natürlich auch mit ihnen abgestimmt werden.
Aber sie haben jetzt, die beiden haben jetzt keine Mehrheit im Aufsichtsrat. Also die anderen Aufsichtsratmitglieder sind unabhängige Entitäten für sich.
Genau, richtig, ja.
Also im Grunde ja, also ich hoffe, dass ich es jetzt nicht zu rosa-rot male, aber das, was sich jeder für seinen Verein wünscht, man hat jemanden, dem der Verein am Herzen liegt, der sehr, sehr viel Geld hat, der deswegen auch natürlich eine Funktion hat, der aber alleine nicht Entscheidungen blockieren kann oder entscheiden kann. Okay, interessant. Das wollte ich nur mal einmal abgeklopft haben, weil ja generell auch die Finanzen ein interessantes Thema sind bei Holstein. Logischerweise sprechen wir hier nicht von einem 100-Millionen-Euro-Etat. Das ist immer die Zielmarke, auf die alle Aufsteiger hinarbeiten. Der VfL Bochum macht das unter anderem. Gab es jetzt auch ein interessantes Interview mit Ilja Kenzig im Kicker dazu. Und von diesem Ergebnis, von diesem, also 100 Millionen Euro Umsatz möchte man machen, da ist Holstein weit entfernt. Die letzten offiziellen Zahlen sind von 2022/23, da waren es 30 Millionen Euro, die man hatte. Das ist Rang 30 im deutschen Profifußball, also weit entfernt von den ersten 18. Was bedeutet es denn jetzt, zumindest ein Jahr erste Liga mitzunehmen, und kann man schon abschätzen, welche langfristigen Folgen das vielleicht haben kann für den Verein?
Ich glaube, natürlich hat es seinen wirtschaftlichen Effekt, dieses Jahr Bundesliga mitzunehmen. Die einzige Zahl, die mir jetzt hier wirklich vorliegt, ist alleine schon das TV-Geld. Holstein Kiel verdreifacht durch den Aufstieg sein Fernsehgeld von zuletzt knapp 11 Millionen auf 32 bis 33 Millionen.
Das heißt nochmal das, was man quasi 22/23 eingenommen hat, insgesamt mit allem. Man das dann
genau, ich habe mal zusammengerechnet. Ich glaube, das, was Holstein jetzt mehr bekommt, ist mehr oder weniger das zusammen addiert, was sie in 7 Zweitligasaisons übers Fernsehgeld eingenommen haben. Also es ist wirklich schon, das sind schon Zahlen. Ja, diese Schere ist wirklich absolut haarsträubend. Haar und Schere, passt gut zusammen. Nichtsdestotrotz, natürlich ist das für Holstein ein finanzieller Quantensprung. Ob das auf Dauer dafür sorgen wird, dass, wenn man dann wieder runtergeht, man einen Finanzbestand angehäuft hat, der Erfolg in der Zukunft, mittelfristigen Erfolg und die Möglichkeit, in die erste Liga aufzusteigen, erhöht. Das lässt sich aus diesen Zahlen jetzt für mich erstmal nicht lesen.
Das muss ja auch nicht das Ziel sein. Also natürlich, also klar, wir reden von einem sportlichen Wettbewerb. Jeder möchte das Maximum erreichen. Das Maximum, wenn man in der zweiten Liga spielt, ist der Aufstieg in die erste Liga. Und wenn man dann aufgestiegen ist, wäre das Maximum der Klassenerhalt, der Klassenerhalt, der Klassenerhalt. Bis man dann irgendwann nach 10 Jahren feststellt, jetzt ist es aber ganz schön langweilig, immer Zehnter zu werden. Und dann will man nach Europa und dann geht es in der Regel irgendwann wieder runter in die zweite Liga. Das ist ja
oder man ist Heidenheim und erreicht direkt Europa.
Oder man erreicht direkt Europa. Aber da schauen wir mal, wie es weitergeht. Also das ist ja völlig klar, dass das quasi, dass man immer nach etwas strebt, das will ich nicht kritisieren, das wäre ja albern. Gleichzeitig wissen wir aber auch, es gibt ja nur 18 Erstligisten und ein paar dieser Plätze sind fix verbucht an verschiedenste Konstrukte, da kommt man nicht mehr ran. Wenn man das jetzt realistisch betrachten würde, eben jenseits von dem, was man öffentlich sagen muss und ja auch intern leben muss, man möchte ja etwas erreichen, wo glaubst du wäre der Platz für Holstein? Ist es dann eben ein Zweitligist mit eigenem schönen Stadion, mit einem Nachwuchsleistungszentrum, was modern ist, der so vor sich hin seine Zweitliga-Zugehörigkeit werkelt und dann kann der vielleicht auch mal einen Aufstieg dabei herausspringen?
Ich glaube, das ist realistischer, als dass wir von einem dauerhaften Erstligisten Holstein Kiel reden. Du hast es richtig angesprochen, gewisse Konstrukte blockieren die wenigen exklusiven Plätze, so dass Vereine wie Holstein Kiel auf Dauer, wenn sie gut performen und wirklich im wirtschaftlichen und sportlichen Bereich gute Arbeit leisten, in der Lage sind, sich in der zweiten Liga zu etablieren und immer mal wieder alle Jubeljahre vielleicht mal oben mit anzugreifen. Und ich denke, das ist wirklich für eine Stadt wie Kiel und einen Verein wie Holstein Kiel, gerade vor dem Hintergrund der vergangenen Jahre und Jahrzehnte, wäre das ein absoluter Erfolg, den man sicherlich vor 15 Jahren nicht für möglich gehalten hätte. Weshalb ein Abstieg Holstein Kiels definitiv keine Katastrophe wäre. Auch wenn niemand von einem möglichen Abstieg in Kiel spricht, das gehört natürlich auch dazu.
Ja gut, das ist ja völlig klar. Aber gleichzeitig muss man ja sagen, gerade bei einem Verein, der lange in den unteren Ligen unterwegs war, unterhalb der dritten Liga noch, da kann ja auch das Fanaufkommen gar nicht so groß sein, dass man da wesentliche Erlöse machen kann. Also da könntest du das wunderschönste Trikot der Bundesliga-Geschichte entwerfen. Du wirst es trotzdem nur, keine Ahnung, wahrscheinlich sind 10.000 Trikotverkäufe sogar schon viel für Holstein. Ich weiß es nicht.
Das denke ich ja. Also ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber es scheint mir auch schon hoch angesetzt zu sein.
Also das heißt, der gesamte Rahmen, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie groß ist Kiel, wie viele Einwohner hat Kiel?
Kiel hat ziemlich genau 250.000 Einwohner.
Ja, okay. Und dann wird man ja wahrscheinlich da aber dann auch schon viel Konkurrenz haben zu anderen norddeutschen Vereinen, die erfolgreicher waren. Also es wird die HSV-Fans geben, die Werder Bremen-Fans, die dort oben sitzen. Also das Gesamtpotenzial von Holstein Wo siehst du das? Ist das auch schon zweite Liga? Weil, wenn man das jetzt mal so vergleicht mit anderen, das könnte ja sogar, also da hat man ja vielleicht jetzt schon überperformt.
Das würde ich auch sagen. Also Holstein Kiel wäre jetzt rein von dem, was man sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten aufgebaut hat, ein Verein, ja, also schon, der theoretisch auch durchaus mal Drittligist sein könnte, ne? Das muss man natürlich auch ganz, ganz ehrlich so sagen. Also die zweite Liga ist für Holstein Kiel ein absoluter Erfolg gewesen. Und in den ganzen 7 Jahren war es auch nie eine Selbstverständlichkeit, Zweitligist zu sein. Und ich glaube, dass das auch intern im Verein so gesehen wird. Natürlich nimmt man diese Welle dieses wirklich unwahrscheinlichen Erfolges jetzt, den man erreicht hat, nimmt man natürlich gerne mit. Aber ich glaube nicht, dass da jemand so verblendet ist zu sagen, okay, wir werden uns jetzt dauerhaft unter den ersten, ich sag mal, 25 Vereinen Deutschlands etablieren. Das gibt tatsächlich einfach, das geben die Möglichkeiten Kiels einfach nicht her, wenn wir halt die chronischen Underperformer in der zweiten Liga sehen, die eigentlich dahin gehören, wo Holstein hin gerade steht. Ja. Nur hat Holstein eben mit den geringen Mitteln die deutlich bessere Arbeit gemacht. Und nur gelingt es auf Dauer mit den Mitteln, die nie durch die Decke schießen werden, immer derart gute Arbeit zu machen. Das sehe ich ehrlich gesagt kritisch.
Ja, und gleichzeitig frage ich mich, ob das, was du als Vorteil von Kiel ja zu Recht benannt hast, nämlich die Ruhe, die es gibt in der Stadt rund um den Verein, ob das nicht auch manchmal ein Nachteil sein kann. Wenn ich mir zum Beispiel ansehe, in der ersten Zweitligasaison hatte man 5-mal das Stadion ausverkauft, in der letzten Saison hat man einen Rekord aufgestellt mit 9 ausverkauften Spielen. Aber das heißt, nicht mal in der Aufstiegssaison bekommt man jetzt einfach gesprochen, dass also knapp mehr als die Hälfte der Spiele hat man immerhin geschafft, der Heimspiele ist auszuverkaufen. Aber das spricht ja wirklich dafür, dass man nicht der Zuschauermagnet ist in Kiel.
Es ist deutlich mehr geworden, das muss man natürlich sagen. Also wir kommen natürlich auch da von einem Niveau, das eigentlich jeder Beschreibung spottet. Ich erinnere selbst gern mich daran, als ich damals, ich glaube Anfang der 2000er bei Holstein war, Regionalliga, da waren nicht mehr als 500, 600 Leute im Stadion, im selben Stadion. Negativrekord wurde Ende der 90er aufgestellt mit, ich glaube es waren 106 Zuschauer gegen Pinneberg, also das...
Stimmt, das kommt ja bei euch im Podcast vor, genau.
Genau, also das ist schon fast wieder eine Karikatur, also man kommt wirklich eigentlich von einem Level, wo Holstein Kiel in dieser Region niemanden interessiert hat. Und dass man es regelmäßig schafft, fünfstellig zu werden, dass man über die Zehntausender-Schwelle kommt, das hätte man mir mal Anfang der 2000er sagen sollen. Hätte ich einen Vogel gezeigt. Natürlich hätten gerne auch mehr Spiele ausverkauft sein können. Ich glaube, dazu gehört aber auch, es ist nicht immer ein Vergnügen, im Holstein-Stadion seinen Nachmittag zu verbringen. Und da kommen wir natürlich wieder zum Stadionthema. Es ist rustikal, definitiv. Also wer da Komfort sucht als Fan, muss sich vielleicht einen anderen Verein suchen. Aber deswegen.
Das heißt aber eigentlich die Herausforderung an alle Groundhopper, also alle Hopper, die ich kenne, die sind ja stolz darauf. Die mögen ja genau solche Stadien und waren stolz, noch am alten Böllenfalltor zu sein. Also auf nach Kiel, wenn ihr es noch nicht wart. Schaut euch,
ja, kommt
gebt
unbedingt
euch noch mal diesen
Ground. Ist eine Reise wert.
Ja, und Ticket kriegt man auch, wahrscheinlich.
Genau. Ich war auch noch am alten Bökelberg, da war es aber schwerer, an Tickets zu kommen. Also von daher ist Kiel ein gutes Match.
Also es ist schon interessant und es ist natürlich auch einfach, daran Kritik zu üben, aber was soll sich jetzt Holstein dafür entschuldigen, dass man aufgestiegen ist mit den Möglichkeiten, die man hat, könnten ja andere auch machen, aber wir haben es ja zum Beispiel bei Hoffenheim gegen Kiel jetzt auch am ersten Spieltag gesehen, es ist für die Liga ist es kein schönes Bild, wenn da einfach so viele Schalensitze leer bleiben, wobei man da, glaube ich, eher in Richtung Hoffenheim blicken sollte als in Richtung Kiel, aber das ist, wie gesagt, das soll nicht das Problem von Holstein sein. Was ich aber noch einen interessanten Fakt finde, ist, dass Holstein in der Organisationsstruktur der DFL und auch früher beim DFB wirklich gut vertreten ist mit Steffen Schneekloot, den ich vorhin schon angesprochen habe. Der ist seit 2018 im Präsidium der DFL und hat damit ja auch bei allen großen Entscheidungen, die wir so in der Vergangenheit hatten, sowohl bei TV-Verträgen als auch Investoreneinstieg, ja, nein, wir wissen ja inzwischen, wie es ausgegangen ist, hat er mitentschieden und tritt ja auch immer wieder öffentlich auf, eben in Liga-Belang, sage ich jetzt mal. Wie ist denn das zustande gekommen, dass da jemand von einem so, in Anführungszeichen, kleinen Verein, nicht böse gemeint, eben eine solche Rolle spielt und wie bewertest du diesen Einfluss, den Holstein da vielleicht auch hat?
Der zweiten Liga stehen natürlich grundsätzlich erstmal Plätze im Präsidium der DFL zu. Und ich glaube, dass Steffen Schneeklo ein ganz guter Netzwerker ist. Das muss man ihm schon lassen. Und der dann in diese Rolle halt gekommen ist, reingewählt wurde und ich glaube, an ihr auch gewachsen ist. Nichtsdestotrotz müssen wir da einschränken. Ich glaube, seinen Einfluss, den er für Holstein Kiel geltend machen kann, der ist sehr gering, verschwindend gering bis gar nicht. Er ist jemand, der die Belange der zweiten Liga wirklich effektvoll vertreten konnte und auch immer noch kann. Denn meines Wissens nach ist er jetzt nicht umgeschwenkt, dass er sich nun verstärkt für Erstligabelange einsetzt, sondern da geht es schon noch darum.
Er will jetzt nicht, dass die Schere noch weiter auseinander geht. Okay, genau. Das ist ja beruhigend.
Also auch mit etwas Augenmaß, mit Blick auf Holstein Kiel, geht es da natürlich darum, die Belange der kleinen Vereine nicht zu vergessen innerhalb dieses Gremiums. Und dafür ist Steffen Schneeklo da und ich kenne die Arbeit vor Ort, die er in Frankfurt dann leistet, wenn man da zusammenkommt, einfach nicht. Das ist auch immer so eine kleine Blackbox. Aber das, was man so hört, hat er da wirklich einen ganz guten Ruf und einen ganz guten Leumund.
Ich habe das auch falsch formuliert, weil natürlich, welche direkten primären Interessen von Holstein könnte er umsetzen im Präsidium? Dafür sind die Beschlüsse da ja viel zu allgemein gefasst. Aber ich finde das schon interessant, weil er ist ja nicht der einzige Vertreter eines Zweitligisten. Wir haben Uke Göttlich, also ja, jetzt Erstligist, aber ganz lange von St. Pauli. Wir hatten leider Namen gerade vergessen, von Darmstadt 98 saß noch ganz lange jemand im DFL-Präsidium. Und dennoch ist ja auch in seiner Zeit diese Entwicklung passiert, die wir vorhin schon mal indirekt thematisiert haben, nämlich in der ersten Liga TV-Geld, Riesending. Zweite Liga, naja, ihr kriegt noch ein bisschen was. Wurde das denn mal thematisiert in Kreisen von Holstein, vielleicht auch von den Fans, dass es auch Steffen Schneeklo nicht gelungen ist, im Verbund mit den anderen Zweitliga-Vertretern das Auseinandergehen der Schere zu wenigstens weniger stark auseinandergehen zu lassen?
Da wurde er tatsächlich nie kritisiert, denn das muss man sagen, das ist nicht ein Kampf gegen Windmühlen, das ist ein Kampf gegen Maschinen. Also das kann nicht funktionieren in diesem System. Also dafür sind die Großen einfach mittlerweile zu groß, zu einflussreich. Wir müssen jetzt nicht die große Kapitalismuskritik im Fußball hier fahren. Wir wissen einfach alle, wie die Situation ist. Die Großen sind so groß und so mächtig und so entscheidungsgewaltig, dass du selbst wenn du dich zusammentust mit allen 18 Zweitligisten, wärst du nie, sag ich mal, die argumentativen PS auf den Platz bringen können, wie es einige wenige in der ersten Liga können. Und ich glaube, deswegen ist es eigentlich ein aussichtsloser Kampf, der eher eine Symbolschlacht ist, dass man immer wieder darauf hinweist, dass man doch die Kleinen bitte nicht vergessen mag.
Rüdiger Fritsch war übrigens das DFL-Präsidiumsmitglied von Darmstadt 98. Jetzt habe ich mir den Namen wieder ergoogelt schnell. Wie hat sich denn Schneeklo in der Investorenfrage eigentlich verhalten? Ich habe es damals recherchiert, aber ehrlicherweise wieder vergessen.
Auch da erwischst du mich gerade auf dem kalten, auf dem kalten Fuß, wollte ich gerade sagen. Ja, doch, du erwischst mich auf einem kalten Fuß. Ich weiß es nämlich tatsächlich nicht. Ich bin der Meinung, dass man entweder für den Deal gestimmt hat oder sich enthalten hat. Man hat nicht dagegen gestimmt.
Ja, also er hat gesagt, es sei ein notwendiges Übel und man hat sich quasi hinter den Beschluss gestellt. Aber was soll ein Präsidiumsmitglied auch anderes machen, wenn das aus diesem Präsidium der Beschluss rausfällt? Und was ich da schon für Geschichten gehört habe, wie da im Präsidium manchmal gearbeitet wird, kann man das, was du gesagt hast, Kampf gegen Windmühlen ist ein Kampf gegen Maschinen. Ich glaube, das kann man so stehen lassen, aber auch für mich ist es weitgehend noch eine Blackbox. Deswegen, das Thema wollen wir jetzt hier nicht an dieser Stelle aufmachen. Was kann man sich denn jetzt dann von Holstein in dieser Saison erwarten? Glaubst du, es gibt Ausrufezeichen, die Holstein setzen kann? Wird sich vielleicht auch in der Stadt etwas tun? Haben wir jetzt dann 17 ausverkaufte Heimspiele? Welche Erwartungen hast denn du an diese Erstligasaison?
Also wir alle wissen ja, wie es mit Euphorie ist. Selbst bei Sensationen oder nach Sensationen, so eine Euphorie kann sehr schnell eigentlich sich selbst irgendwann überlaufen, sich selbst auslaufen. Also das heißt, ich glaube, die ganz große Euphorie über diese 34 Spieltage, die wird einfach nicht zu halten sein. Da muss man sich keine Illusionen hingeben. Jetzt ist es immer noch der Zauber des Anfangs, wie es so schön heißt. Jetzt ist bald das erste Heimspiel am Wochenende gegen den VfL Wolfsburg. Da wird natürlich schon nochmal eine spezielle Stimmung, glaube ich, in der Stadt sein. Und dann natürlich auch, wenn es gegen die Bayern geht und so weiter und so fort. Ich glaube, das sind aber auch einfach ganz normale Prozesse. Also der Mensch ist ein Gewohnheitstier und er gewöhnt sich auch irgendwann daran, dass Holstein Kiel Erstligist ist. Mhm. Das glaube ich schon und das ist auch erstmal gar nicht schlimm. Die Frage nach den Ausrufezeichen, die Holstein Kiel in der ersten Liga setzen kann, auch die ist schwer zu beantworten. Beziehungsweise sie ist zu beantworten. Holstein Kiel wird Ausrufezeichen setzen. Nur die Frage ist, werden es genug Ausrufezeichen sein?
Ja, guter Punkt.
Weil letztlich müssen sie 34 oder jetzt halt noch 33 Ausrufezeichen setzen. In jedem Spiel müssen sie ja derart viel investieren. Klassisch, wie man so im Motivationskurs sagt, über sich hinauswachsen, um halt in Frage zu kommen, aus diesen Spielen tatsächlich etwas mitzunehmen. Das ist das Los, das Vereine wie Holstein Kiel in dieser Liga einfach haben. Und um im Speziellen jetzt nochmal auf Holstein Kiel zu kommen, ich glaube schon, dass sie die Liga insofern als Aufsteiger prägen werden, als dass sie einen unerwarteten guten Fußball zu spielen in der Lage sind, was einige überraschen wird, dass ein Aufsteiger wirklich so guten Fußball spielen kann. Nichtsdestotrotz sehe ich wirklich das Problem der mangelnden Erfahrung und einer gewissen Naivität, die sich leider jetzt ja auch schon in Sinsheim gezeigt hat, die hin und wieder dafür sorgen wird, dass man halt Punkte, die möglich wären, und es war in Hoffenheim viel drin. Ich fand die TSG wirklich nicht gut in diesem Spiel. Es war ein Punkt definitiv drin. Ich will jetzt nicht sagen verdient, aber Holstein hätte, also er war greifbar für Holstein. Mhm. Und in diesem Moment muss man dann einfach zugreifen. Und ob es Holstein Kiel wirklich über 34 Spieltage gelingt, oft genug zuzugreifen, ich bin nicht skeptisch, aber ich bin jetzt auch nicht sonderlich optimistisch. Ich bin da Realist. Holstein wird seine Punkte holen. Die Frage ist, werden es genug sein? Also ganz platte Antwort.
Und ja auch die journalistische Antwort. Aber wenn du mir erlaubst, würde ich auch gerne noch die Antwort an den Menschen Marco Nehmer stellen. Weil du hast ja vorhin angesprochen, wenn man die Anfang der 2000er gesagt hätte, als der Zuschauerdurchschnitt bei 1000 war, dass man mal einen fünfstelligen Zuschauerschnitt haben würde, dann hättest du das damals nicht glauben können. Was heißt denn diese Erstligasaison für dich? Das Interesse ist größer, man bekommt hier so einen Fokus im Rasenfunk. Wir müssen nicht in der Ligatur über zweite Liga sprechen, das ist doch schön. Also hast du auch so ganz persönliche Erwartungen an diese Saison? Spürst du da schon was?
Also ich habe Erwartungen als Fan. Also ich freue mich irre drauf. Also es ist natürlich so, die erste Liga ist rein zahlenmäßig, wenn wir jetzt vom Zuschaueraufkommen sprechen, nicht unbedingt größer als die zweite Liga. Da hat Holstein im Volkspark gespielt, auf Schalke, in Düsseldorf und sonst wo. Insofern ist jetzt nicht alles eine Nummer größer. Aber alleine diese Aufmerksamkeit, diese überregionale bundesweite Aufmerksamkeit, die zweite Bundesliga ist auch eine Bundesliga, aber die Bundesliga selbst ist national ja nochmal ganz anders im Fokus. Einfach, ich freue mich einfach alleine schon wie Bolle über überregionale Berichterstattung über Holstein Kiel. Dass dieser kleine Provinzverein, ich darf ihn jetzt so nennen, weil ich selbst aus der Region komme, dass der wirklich auf einmal die Großen interessiert und dass sich die Großen mit diesem Verein beschäftigen, das finde ich einfach nur, das finde ich sagenhaft gut. Und ich freue mich einfach auf dieses Jahr in der ersten Bundesliga. Und ich glaube, ich wäre wie viele andere Fans völlig fein damit, wenn sie sich mit wehenden Fahnen dann vielleicht wieder in die zweite Liga verabschieden müssen. Aber man hat dieses Jahr mitgenommen. Und im Grunde, es kann nur gut werden. Mhm. Weil entweder Holstein schafft den Aufstieg, dann ist alles gut. Oder sie steigen ab, man hat damit gerechnet, es ist auch alles gut. So wird man es im Verein sicherlich nicht sehen. Aber das Fanherz sagt mir, das ist ein Jahr zum Genießen.
Ja.
Und ich glaube, dass man gewisse Befürchtungen oder Sorgen einfach als Fan und als Beobachter dahinter anstellen muss und sich einfach über dieses Jahr freuen muss. Weil die Arbeit und das Kopfzerbrechen, dafür ist das Trainerteam da. Dafür ist die sportliche Leitung da.
Aber wirklich, einmal nochmal den Aufbau vom FC Tokio kurz nochmal studiert im Videostudium. Ich wünsche dir sehr, Marco, dass diese Begeisterung noch lange anhält. Meine persönliche Erfahrung mit Fans von Aufsteigern ist, dass man sich sehr über die nationale Berichterstattung freut und dann merkt man, dass alle sehr oberflächlich und mit Klischees arbeitend über Holstein sprechen. Ich hoffe, im Rasenfunk ist es anders, aber ich kann es ehrlich gesagt nicht garantieren, weil es ist leider der normale Fall. Und dann kippt das manchmal nämlich auch in Ärger, dass man sich denkt, meine Güte, immer nur wird davon erzählt, wie schlecht unser Stadion ist. Dabei werden die anderen Aspekte gar nicht genannt. Aber ich hoffe, dass es so bleibt. Und wer hätte das gedacht? Wir haben uns kennengelernt, als die deutschen Frauen bei der WM ausgeschieden sind. In Wacken haben wir uns kennengelernt. Da hast du mich angesprochen, als wir das Spiel geguckt haben. Und ich habe dich damals in die Gästedatenbank aufgenommen und dachte mir, na, in irgendeiner Ligatur werden wir schon mal über Holstein sprechen. Ja, jetzt habe ich lange genug gewartet, dass es die erste Liga wird und wir hier sprechen. Das ist doch schön. Das freut mich sehr.
Ja, da hat sich das Festival mal nicht nur vom Line-Up her gelohnt, sondern auch vom Line-Up hinter den Kulissen. Ja, das war sagenhaft. Und ich weiß noch, du hast mir einen ganzen Stapel Rasenfunk-Aufkleber in die Hand gedrückt. Die habe ich natürlich artig verteilt in der Region, ne?
Sehr gut. Aber natürlich nur auf Privateigentum bitte kleben, ist ja völlig klar. Wir wollen hier ja nicht zu öffentlichem Vandalismus aufrufen. Also Marco, ich danke dir sehr, sehr herzlich. Ich empfehle allen Hörerinnen und Hörern nochmal diese vierteilige Serie über den Aufstieg von Holstein Kiel. Obwohl wir jetzt über eine Stunde gesprochen haben, steckt da logischerweise noch viel mehr drin und man hört vor allem die Stimmen der Beteiligten auch. Danke, Marco Nehmer vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Danke für deine Zeit.
Vielen Dank, Max.
Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit. Das war einer von zwei Schwerpunkten dieser Woche. Es wird am Donnerstag noch einer zum FC St. Pauli erscheinen, dafür in der nächste Woche keiner. Also wenn ihr es nicht weggehört bekommt, ist nicht schlimm, lasst euch Zeit. Nächste Woche gibt's dann keine Sendung. In dieser möchte ich mich noch bedanken bei Ronny B., bei Moritz Weber, bei Joris, bei Martin Habel, bei Dennis R. und bei Sergio. Sie alle sind auf rasenfunk.de/supporterclub gegangen. Um uns zu unterstützen, geht via PayPal, via Google Pay, Apple Pay, Kreditkarte, Überweisung und so weiter und so fort. Alles, was wir hier machen, ist von euch finanziert. Bitte sagt es weiter, empfehlt uns weiter und unterstützt uns auch auf diesem Weg. rasenfunk.de/supportersclub. In diesem Sinne, bis bald, bleibt gesund, macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.